T-minus 5, 4, 3, 2, 1, liftoff.
Die Nerd-WG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine.
Also schnappt euch euer Handtuch.
Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
Hallo Universum.
Hallo Universum.
Herzlich willkommen wieder in der Nerd-WG. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Genau.
Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben die Thematik zum Stromnetz vorläufig erstmal abgeschlossen und sind endlich mal da angekommen, die Frage zu beantworten oder mal ein bisschen drüber nachzudenken zumindest. So ein Blackout, ist das wirklich was, wo wir uns große Sorgen drüber machen müssen? Beziehungsweise was heißt denn Blackout eigentlich wirklich überhaupt? Und ja, haben noch ein bisschen dann drüber gesprochen, wie das Netz funktioniert mit Regelzonen, mit Regelenergie, mit Bilanzkreisen und so weiter und so fort. Wer da Lust drauf hat, gerne reinhören. Aber heute bin ich wieder gespannt wie ein Bettlaken, was du mitgebracht hast, Hannes. Und freue mich auf eine weitere Episode. Es wird theoretisch.
Natürlich, wie immer. Du weißt es schon.
Ja.
Ja, es wird theoretisch. Ja. Ich habe mal wieder,
Also ein Paradoxon.
Das Paradoxe an der Sache ist, ich habe was gefunden mal wieder.
Ja.
Das fand ich sehr interessant, weil ich glaube, dass das eigentlich für dich auch interessant ist.
Ja.
Du, ich erinnere mich an so ein Gespräch. Damals habe ich dich mal ins Fitnessstudio in Köln mitgenommen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? Da saßen wir in der Sauna dann.
Ja.
Da haben wir doch über diese Navier-Stokes-Gleichung gesprochen.
Ja,
ne?
ja.
Ja, und approximative Lösungen. Und da meinst du noch so, da habe ich so eine Idee, da könnte man mal was machen.
Ja,
ja. Ja, gut, du kannst dich erinnern.
Ja.
Genau, da musste ich dran denken, als ich einen Artikel gelesen habe. Und da ging es über rechnende Flüssigkeiten.
Okay.
Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und
rechnende Flüssigkeiten?
Genau, ja.
Okay.
Ja. Das Spannende an dem Thema ist, das hat zu tun mit Mathematik, Informatik, Millennium-Problemen und Ingenieurswesen, was auch immer. Also alle, die quasi Fluide untersuchen und auch die Navier-Stokes-Gleichung generell benutzen.
Ja, sehr spannend.
Weil es eben mit diesen Gleichungen auch
zu tun hat. Sehr spannend. Ja,
genau.
Lange nichts mehr damit gemacht, ja.
Ja, genau. Wir gehen heute am besten vielleicht auch nicht auf diese Gleichungen ein, weil ich glaube, das geht in die Hose
von meiner Seite.
Also
von meiner Seite auf jeden Fall, ja.
Also Thema rechnende Flüssigkeiten. Wir gehen einfach rein. Also genau, was braucht man eigentlich, um komplexe Berechnungen durchzuführen? Und jetzt sagt nicht ein Casio.
Ach so, nee, bisschen Rechenleistung und dann Numerik.
Ja, genau, also ein Computer.
Ja.
Also im modernen Leben ein Computer,
ja.
Ne?
Ja.
Genau. Zumindest ist so weitläufig ja die Meinung. Und jetzt kann man sich aber auch Fragen stellen, ob andere komplexe Systeme rechnen können und das im Sinne der Berechenbarkeit aus einem mathematischen Sinn. Und dazu gehen wir gleich auch nochmal auf Berechenbarkeit ein.
Ja, sehr gut.
Es gab 1990 einen damals unbekannten Doktoranden und der heißt Christopher Moore. Moore'sches Gesetz.
Ja, klar, wollte ich gerade sagen, auch, den kennt man, ja.
Damals war der an der Cornell University und der hat sich beschäftigt mit Berechenbarkeit und generell Rechenmaschinen und so weiter. Womit er sich damals hauptsächlich auch beschäftigt hat, war ein Ansatz, um die theoretische Informatik mit der Physik von dynamischen Systemen zu vereinigen.
Also bewegende Systeme?
Genau, bewegende Systeme, genau. Und was der gemacht hat, oder eine der spektakulärsten Folgen, sage ich mal, seiner Forschung, war die Erkenntnis, dass es physikalische Systeme gibt, die jeden beliebigen Computeralgorithmus simulieren können. Ja? Der Ansatz, den der damals gehabt hat, der basiert auf Fraktalen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Fraktalen gehört hast.
Nein.
Da gibt es eigentlich auch immer ganz schöne Bilder, die stehen teilweise auch, glaube ich, sogar in Museen und so. Fraktale sind, wenn man es einfach ausdrücken will, beispielsweise Objekte, die aus mehreren verkleinerten Kopien ihrer selbst bestehen.
Mhm.
Also du hast quasi ein großes Objekt, das hat eine gewisse Struktur und Form und wenn du da wie reinzoomen würdest, dann besteht das im Inneren auch wiederum aus dem Objekt mit den gleichen Eigenschaften im Kleinen. Aber das bildet im Großen dann wieder das Gleiche. Du könntest dir zum Beispiel Quadrate im Quadrat vorstellen
oder
sowas. Das ist jetzt eine ganz einfache Vorstellung, genau.
Ja. Oder Mabuschkas oder Mabuschka.
Ja, also seine Arbeit damals basierte darauf, also wie hat er jetzt diese physikalischen Systeme zusammengebracht mit diesen Computeralgorithmen. basiert auf Fraktalen. Wen das jetzt interessiert, es gibt da wirklich, ich habe mir das durchgelesen, das ist wirklich sauer interessant. Mhm. Du kannst nachher Turing-Maschinen quasi mappen auf die Cantor-Menge. Cantor-Mengen im Zweidimensionalen unterteilen im Prinzip nur Quadrate wieder in Quadrate und so weiter. Also es ist eine bestimmte Anordnung von Quadraten in Quadraten. Hab ich
schon mal gehört, ja.
Genau, und ja, also das sind wiederum Fraktale und so hat er das dann quasi gemacht. Also der hat eine 1:1 Beziehung hergestellt zwischen Turing-Maschinen und Cantor-Mengen im Zweidimensionalen. Hm. Kann man sich mal angucken, ist eigentlich gar nicht, also wenn man sich das im Nachhinein anguckt, ist gar nicht so kompliziert, also das versteht man gut. Ja, ist aber trotzdem, weil dann muss man Cantor-Mengen im Detail erklären und so weiter. Ein bisschen schwer sich vorzustellen, aber was ist interessant daran, du hast halt diese geometrische Sicht, ne? Und du kannst die geometrische Sicht wiederum mappen auf diese sehr informationstechnisch-algorithmische Sicht.
Ja.
Und ist manchmal ganz gut für die Vorstellung. Also wenn man sich Cantor-Mengen im Zweidimensionalen vorstellen kann, wenn man sich die einmal gesehen hat, kann man sich die gut vorstellen. Dann hat man ja wie so eine Sicht dafür, wie der Algorithmus sich verhält, weil der einfach nur quasi durch diese verschiedenen Quadrate oder Punkte auf den Quadraten springt.
Wegen dem Mesh, was du nachher benutzt, um irgendwas auszurechnen in der Abbildung.
Genau, quasi, ne? Ja. Eigentlich super interessant. Wer da Spaß dran hat, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Ist das wert, wenn man sich für so Sachen interessiert.
Cool,
ja. Genau. Was ist jetzt, also nochmal grundlegend von der Aussage, die er getroffen hat. Also es gibt physikalische Systeme, die jeden beliebigen Computeralgorithmus simulieren können. Was heißt das? Man hat halt auch in der Natur diese Besonderheiten der Logik, ne? Und das heißt, es gibt mathematische Zusammenhänge, die unentscheidbar sind. Das hatten wir schon in der Episode auch über den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, mhm. ja, ne? Und was bedeutet das, wenn man das zusammenbringt mit dem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz? Das bedeutet, dass die Entwicklung gewisser dynamischer Systeme, physikalischer dynamischer Systeme, sich nicht vorhersagen lassen. Ne? Mhm. Für alle beliebigen Anfangsbedingungen.
Ja.
So. Und ja, also wenn man das jetzt wieder umgekehrt zusammenbringt mit dieser algorithmischen Sicht der Turing-Maschine, dann heißt das natürlich auch, dass es keinen allgemeinen Algorithmus gibt, der, wenn ich beliebige Anfangsbedingungen nimmt, mir für das System sagen kann, ob das bestimmte Bereiche des mathematischen Problemraumes erreichen wird oder nicht.
Mhm.
Ne? Da stoßen wir wieder so ein bisschen an die Grenzen mit dem, oder die Grenzen, ja, dessen, was wir mit der Mathematik machen können, die wir betreiben. Ne? So, jetzt wären wir ein bisschen konkreter. Das war jetzt so ein allgemeiner Überblick über Moore und vielleicht irgendwie auch, ja, nochmal so ein paar.
Auch nochmal Rückblick auf die Turing-Maschine.
Ja, genau. Da komme ich aber nochmal im Detail zu, weil ich dachte, das ist vielleicht nochmal wert.
Schön,
ja. Ich mache es heute trotzdem wieder sehr einfach. Vielleicht sollte man irgendwann mal eine Episode über die Turing-Maschine selber machen.
Ja, wir haben es ja schon mal ein bisschen versucht, so.
Das war bei mir
Schreibkopf und so, aber
ja, da bin
ich auch irgendwie kurz ausgestiegen.
Genau, könnte man vielleicht sonst nochmal machen.
Ja, auch, ja, auf jeden Fall.
Also was hat sich jetzt dieser Moore konkret gefragt? Konkret hat er sich gefragt, welche physikalischen Systeme unentscheidbar sind, ne? Und ob Flüssigkeiten dazugehören. Und da wollen wir heute auch drüber reden. Ne?
Schön, ja.
Da kann ich direkt vorweggreifen, die Frage ist noch nicht beantwortet. Es gab zwar in den letzten Jahren Fortschritte in dem Bereich, aber gelöst ist das noch nicht. Und wir werden gleich auch noch sehen, warum diese Frage irgendwie auch Teil eines Millennium-Problems ist. Und diese Millennium-Probleme, das sind ja mit die härtesten Probleme der Mathematik, die man definiert hat und ausgeschrieben mit 1 Million Dollar Preisgeld. Das heißt,
es haltet lohnt sich wieder euch ran.
Ja, es lohnt sich wieder dran zu bleiben heute. Ne?
Ja, sehr schön. Okay, so dann nochmal jetzt für Doofe zusammengefasst. Das heißt, wir wollen jetzt überlegen, kann man das dynamische Verhalten von Flüssigkeiten in jedem Fall berechnen, also voraussagen von jeder Anfangsbedingung her, oder geht das gar nicht? Und wir wissen es noch nicht, aber wir gucken uns das jetzt mal an.
Ja, ich würd's so formulieren, wir gucken uns heute im Speziellen Flüssigkeiten oder Fluide an.
Ja,
es geht wirklich um Fluide, ja, Flüssigkeiten. Und was wir uns überlegen ist oder worüber wir sprechen ist, gibt es eigentlich ein 1:1 Mapping von dem physikalischen System Fluid auf Turing-Maschinen? Und was bedeutet das? Also gibt es im Prinzip diese unvorhersehbaren Ergebnisse für Fluide bestehend, ja, oder basierend auf der Navier-Stokes-Gleichung, Oder kann ich, ist das alles im Prinzip berechenbar?
Ja. Ah, ja. Okay.
Also wie komplex ist das physikalische System fluid?
So, ja? Und jetzt, manche Sachen kann man beschreiben, aber sobald die Turbulenzen dazukommen, kommen die statistischen Modelle mit rein.
Ja, also
jetzt langsam kratze
ich. Das sagt mir jetzt nicht so viel, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
Ja, ich glaube es auch. Okay, ja, schön. Siehst du, da fühle ich mich ja sogar abgeholt. Geil, hast du schön gemacht.
Deswegen, um das Ganze irgendwie so langsam aufzurollen und jetzt nicht so komplett reinzustarten, weil du hast gemerkt, da hängt wieder total viel zusammen. Ne?
Ja.
Fangen wir noch mal weiter vorne an. Und du sagst immer so schön, History is our passion. Wir gehen zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts zu Alan Turing, dem Vater der Informatik. Und gelebt hat er 1912 bis 1954. Am bekanntesten ist er dafür, dass er die Enigma-Maschine der Nazis geknackt hat, wer das nicht weiß. Das war eine Kodierungsmaschine, die die Nazis benutzt haben, um die Kommunikation während des Zweiten Weltkriegs zu verschlüsseln. Turing hat eine Maschine gebaut, die das Ganze entschlüsseln kann und somit auch dazu beigetragen, dass die Nationalsozialisten besiegt werden konnten.
Gibt es auch einen schönen Spielfilm
zu. Genau, gibt es auch einen sehr schönen Spielfilm zu. Trotzdem war er auch in vielen anderen Bereichen genialer Wissenschaftler. Wir haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel 1936 eine Arbeit, die er veröffentlicht hat, in der er so mit den Grundstein für die Computerwissenschaft gelegt hat. Er hat nämlich unter anderem bewiesen, dass Algorithmen nicht alle Probleme berechnen können. Ja? Mhm. Die Argumentation, und das war das, was wir uns auch damals angeschaut haben in der Episode, war, er hat dazu einen praktischen Ansatz gebaut, also diese Turing-Maschine. Und mit Hilfe dieser Theorie über die Turing-Maschine, die aber trotzdem ja rein theoretisch gebaut werden könnte, es macht keinen Sinn, die zu bauen, ne? Aber er hat das schon auf einer mechanischen Ingenieursebene gesehen, das Problem, und auch gelöst, hat er den Grundpfeiler für die Berechenbarkeitstheorie gelegt. So, was sind jetzt grob diese Turing-Maschinen, auch wenn die basieren auf, ich würde sagen, eher so einer Idee eines Ingenieurs, ne? Für so ein Problem, sind die trotzdem ein theoretisches Modell moderner Computer.
Automatentheorie,
Genau, so Automatentheorie, genau. Man kann sich die so ein bisschen vorstellen wie so ein Scanner-Drucker-Kombi, man nennt das da Band, das kann man auch wie ein Blatt Papier nennen, das endlos groß ist, ja, oder diese Papierschnipsel, wenn man so will. Und auf dem Band stehen normalerweise Nullen und Einsen und das Band wird bearbeitet von dieser Maschine. Mhm. So, am Anfang steht da schon was drauf, das ist die Grundkonfiguration. Und die Maschine kann mithilfe von einem Leseschreibkopf eben das, was auf dem Band steht, ändern. Also eine 0 zu einer 1 machen, eine 1 zu einer 0 oder das Ganze aber auch so lassen, wie es ist. So. Die Maschine startet deswegen in einem bestimmten Zustand und folgt dann den Arbeitsanweisungen. Sie liest also wie so ein Scanner das Symbol an einer bestimmten Position auf dem Band ein, verändert es oder eben nicht, je nachdem, wie die Anweisungen des aktuellen Zustands sind, und wechselt dann in einen neuen Zustand und bewegt diesen Leseschreibkopf oder diesen Scanner-Drucker dann eins nach links oder nach rechts. So, jetzt ist es so, dass diese Maschine den Anweisungen so lange folgt, wie so einem Kochrezept, bis sie entweder eine Anweisung findet, dass sie stoppen soll, oder das geschieht eben nicht und der Algorithmus läuft endlos weiter.
Mhm.
Ja? Das Ergebnis der Berechnung von dieser Turing-Maschine ist dann normalerweise einfach die Zeichenfolge, die nachher auf dem Band übrig bleibt.
Ja.
Genau. Oder es gibt halt kein endliches Ergebnis.
Ne? Dann rödelt er weiter.
Dann rödelt er weiter, genau. Somit entspricht eine Turing-Maschine in der Theorie einem Computerprogramm. Ja? Das Gute ist daran jetzt, dass ich mit diesem ganz einfachen Modell eigentlich alle Operationen von Algorithmen, die so bekannt sind, berechnen lassen. Zumindest wenn die Parameter, also die Zustände und Eingaben, richtig gewählt sind.
Mhm.
Das war so die grundlegende Errungenschaft. Das haben wir auch schon kurz angesprochen, was er jetzt zusätzlich noch herausgefunden hat. Und das ist auch wichtig für diese Berechenbarkeitstheorie. Turing hat außerdem herausgefunden, dass es sowas gibt wie eine universelle Turing-Maschine. Weißt du noch, was das ist?
eine, die alle anderen beschreiben kann.
Simulieren kann.
Simulieren kann, genau. Ja, genau. Also aber es geht eigentlich doch nicht. War das nicht das, was da rauskam?
Wir machen es langsam.
Okay, also, ja. Genau. Das kratzt so in meinem
Hinterkopf. Ja, 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 es ist ja auch nicht falsch. Ne? Ja. Also was Turing herausgefunden hat, ist, ich kann zusätzlich jetzt auch so eine Maschine in der Theorie konstruieren, die nämlich jede andere Turing-Maschine simulieren kann. Mhm. Ja? Das heißt, ein solches Gerät ist eigentlich in der Lage, alles zu berechnen, was sich durch einen Algorithmus oder durch einen Computer kalkulieren lässt. Mhm. Jetzt, und das ist, glaube ich, dein Gedanke jetzt gewesen, man kann das jetzt wieder zusammenbringen mit diesem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz und so weiter. Und dann gibt es dieses Halteproblem. Und ich glaube,
ja, darauf wolltest du hinaus. Ja, ne? Genau, das Halteproblem, genau. So heißt das, ja.
So. Was Turing jetzt machen konnte, nachdem er diese universelle Turing-Maschine entworfen hat, ist, er konnte nämlich dahin gehen und sagen, okay, ah, da war ja dieser Kurt Gödel und der hat diese Unvollständigkeitssätze, formuliert und die würde ich gerne untersuchen. Und das geht ja mit meiner universellen Turing-Maschine ja eigentlich ganz gut, ne? Was war jetzt nochmal in einfachen Worten dieser Gödel'sche Unvollständigkeitssatz? Ja, es gibt mathematische Aussagen, sagt er, die weder zu beweisen noch zu widerlegen sind. Das ist jetzt auch wieder ganz einfach gesagt. Man kann es sonst auch so nennen, wenn da jemand tiefer drin ist. Also erreichen formale Systeme einen bestimmten Grad an Komplexität, ja, dann lassen sich Aussagen formulieren, die man weder beweisen noch widerlegen kann. Mhm. Ja, da haben wir übrigens auch schon eine Episode
genau,
dazu gemacht. Episode, wer da tiefer einsteigen will, kann da gerne nochmal einsteigen. Da gibt es eine Episode zum Gödel'schen Unvollständigkeitssatz. So, das war das, was Gödel rausgefunden hat. Hat ja jetzt der Turing überlegt, ah, mit meinen universellen Turing-Maschinen, da kann ich doch, kann ich das Ganze doch mal untersuchen. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil anfangs dachten nämlich noch die ganzen anderen Fachleute, ja, okay, dieser komische Turing und seine universelle Turing-Maschine und dieser Gödel'sche Unvollständigkeitssatz, alles so theoretische Ergebnisse, was soll man denn damit überhaupt anfangen? Doch, was Turing dann gezeigt hat, ist, es gibt eigentlich einen klaren Anwendungsfall, nämlich dieser universellen Turing-Maschine für den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz. Und das ist eben genau dieses Halteproblem. Und was er gezeigt hat, ist, dass das sogenannte Halteproblem nämlich unentscheidbar ist. Also eben genau so ein Problem, was da in dem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz formuliert wurde. Ne? Was ist das Halteproblem? Das Halteproblem beschreibt die Frage, ob die Ausführung eines Algorithmus zu einem Ende gelangt. Mhm. Ja? Und warum diese universellen Turing-Maschinen? Im Endeffekt hat das damit zu tun, zu sagen, es gibt nämlich keine universelle Turing-Maschine, ja, die entscheiden kann, ob sie bei der Ausführung eines beliebigen Algorithmus oder Programms ein Ergebnis enthält, also zum Stillstand kommt oder eben einfach endlos weiterläuft. Ja. Das ist so die Verknüpfung von beiden Sachen.
Das war das.
Genau, ja. Ich sage jetzt nochmal kurz, was ein Algorithmus ist, weil ich auch nicht weiß, ob jeder zwingend weiß, was ein Algorithmus ist.
Ja.
Ein Algorithmus ist immer sowas, wenn man eine Berechnung hat und dazu sind mehrere Rechenschritte notwendig, ja, dann definiert der Algorithmus feste Regeln, die nacheinander abgearbeitet werden müssen, also eine Berechnungsvorschrift, um dieses Problem zu lösen. Ja, das ist im Prinzip ein Algorithmus. Man kann das, ich vergleiche es immer gerne mit einem Kochrezept, weil es eigentlich sehr gut ist. Du hast gewisse Zutaten, die du benutzen darfst und dann Anweisungen, was du mit den Zutaten machst, um einen Kuchen zu backen oder
was genau, und oft noch bestimmte Abhängigkeiten voneinander. Ne? Wenn das Wasser kocht, dann die Nudeln reintun.
Ja. So, also was gilt jetzt nach den Erkenntnissen von Alan Turing? Auch in jedem formalen System, das Turing-Maschinen enthält, lassen sich Aussagen formulieren, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Ja? Das Halteproblem ist dann eben genau so eine Aussage. So, auch 50 Jahre später noch erwies sich dieses Konzept der Turing-Maschinen aber als nützlich. Und da kommen wir nämlich wieder zu diesem Moore zurück und seinen Fluiden.
Ah ja.
Ungefähr 50 Jahre später hat Moore das Ganze nochmal aufgegriffen, nämlich um die Physik mit der theoretischen Informatik zu verknüpfen. Und 1991, also meinem Geburtsjahr, ist es ihm dann gelungen. Er konnte nämlich konkrete Beispiele dazu liefern, wie sowas passieren kann, er konstruierte nämlich mechanische Systeme, die sich als universelle Turing-Maschinen nutzen lassen und somit jeden Algorithmus simulieren können. Ja, weißt du zufällig noch, wie so ein System heißt? Also wenn du ein physikalisches System hast, mit dem du jeden beliebigen Algorithmus simulieren kannst, also das als Turing-Maschine nutzen kannst. Turing vollständig.
Ah, das, ja. Okay, nee, kam ich jetzt nicht mehr drauf. Mhm.
Genau, das ist so eine Klassifizierung von, ja, von bestimmten Systemen und man kann denen dann diese Eigenschaft Turing vollständig zuweisen, wenn die sich verhalten wie eine Turing-Maschine. Was heißt das? Es gibt im Prinzip eine 1-zu-1-Beziehung zwischen deinem physikalischen System und einer Turing-Maschine. Mhm. Ja. So, mithilfe dieser Arbeit, und das ist diese Cantor-Mengenarbeit und so weiter, ne, wurde es dann anderen Wissenschaftlern möglich, zahlreiche weitere physikalische Systeme zu finden, die eben auch Turing vollständig sind. Und das geht dann in Bereiche von der Optik bis zur Quantenmechanik und so weiter. Moore selber hat sich aber jetzt ziemlich dafür interessiert, wie das bei der Strömungsmechanik aussieht. Und die Frage, die er sich so gestellt hat, ist, gibt es universelle Maschinen, die aus einer reinen Flüssigkeit bestehen? Hm. Diese Frage ist seit mehr als 30 Jahren immer noch ungeklärt.
Ja.
Und deswegen zählt es unter anderem mit zu diesen Millennium-Problemen. Und im Endeffekt basiert dieses ganze Problem nachher auf dieser Hydrodynamik und eben diesen Navier-Stokes-Gleichungen. Ne? Das sind, wie sagen wir das einfach, das sind komplizierte Formeln, würde ich sagen, die das Verhalten von Fluiden beschreiben. Mhm. Ja? Die haben eine sehr große Bedeutung für die Physik, auch für die Ingenieure. Ne? Mhm,
natürlich.
Leider ist es aber so, dass diese Gleichungen noch viele Unbekannte in sich bergen. Ja? Kann man das so sagen?
Die sind so komplex, dass man die eben nicht mehr mit Schulmathematik lösen kann, die Gleichung, sondern eben noch mehr davon.
Ja, oder braucht. Analytisch lösen kann.
Genau, analytisch lösen kann. Und genau, deswegen gibt es da immer noch einige Punkte, wo weiter dran geforscht wird, wie man die tatsächlich zu einer Lösung kriegen kann, je nachdem auch wieder, was die Anfangsbedingungen sind.
Ja, also ich würde sagen, für bestimmte Spezialfälle dieser Gleichung, ne, kannst du diese Differentialgleichungen, sind das ja eigentlich dann nicht exakt lösen, sondern du brauchst eher Näherungsverfahren und leistungsstarke Rechner, um das Verhalten vorherzusagen und das halt immer mit einem gewissen Fehler.
Genau, du löst es numerisch, das ist das eine mit einem Fehler und zum anderen musst du immer bestimmte Annahmen treffen. Also du vereinfachst die Gleichungen eigentlich immer. Du sagst dann, wenn das jetzt durch ein Rohr strömt und es ist ein gerades Rohr, dann kann ich das vereinfachen, das vereinfachen, das vereinfachen. Ja. Ne? Der Druck verhält sich so, das verhält sich so. Dann werden aus Navier-Stokes-Gleichungen Euler-Gleichungen und da weiß ich dann, wie ich die gut lösen kann. Zum Beispiel. Ne? Ja. Und das ist halt das. Also du nimmst immer auch noch physikalisch bestimmte Randbedingungen an und vereinfachst die Komplexität der Gleichung. Wenn du aber alles auf einmal nehmen willst, dann. Und deswegen ist es halt für verschiedene Probleme immer die Frage, also reale Probleme, welche Vereinfachungen kann ich treffen, um das tatsächlich noch abzubilden? Und deswegen ist es auch in der Forschung, im Ingenieurwesen immer eine große Frage, wenn ich jetzt ein neues Problem habe, auf das ich stoße, wie kann ich das mit diesen Gleichungen, mit welchen Vereinfachungen beschreiben, sodass ich es lösen kann?
Weißt du zufällig, wie das Millennium-Problem für die Navier-Stokes-Gleichung heißt?
Nee.
Also man würde jetzt erstmal denken, das wäre, finde eine analytische Lösung für die Navier-Stokes-Gleichung unter beliebigen Anfangsbedingungen.
Ja,
das wäre ja jetzt das, was
so
man
genau
denken würde.
Ja, genau.
Das ist aber nicht das, also das Millennium-Problem ist noch, ich sag mal, einfacher, ne?
Ja.
Ja, das Millennium-Problem stellt eigentlich nur die Frage, gibt es für die Navier-Stokes-Gleichung unter beliebigen Anfangsbedingungen immer eine glatte Lösung? Weißt du, was glatt in dem
Fall ja, das habe ich aber schon mal gehört. Nein, erklär es bitte nochmal.
Ja, genau, glatt heißt in dem Fall nur, liefern die Navier-Stokes-Gleichungen immer, also unter beliebigen Anfangsbedingungen, immer physikalisch sinnvolle Lösungen oder können die Ergebnisse unter bestimmten Umständen explodieren?
Das war das, ja, stimmt. Ja, das hatten wir in hier numerische Strömungsmechanik in der Uni.
Also da geht es dann im Prinzip darum, treten da irgendwann Singularitäten auf, also weiß ich nicht, Bereiche zum Beispiel, in denen sich dann ja die gesamte Energie dieser Flüssigkeit einmal konzentriert, oder ist das immer mit dem physikalischen Verständnis, was wir haben und aus der Natur kennen, immer erklärbar? Also gibt es diese Explosion nicht. Doofes Beispiel wäre jetzt, weiß ich nicht, die Temperatur von Wasser ändert sich von einer auf die nächste Sekunde nicht einfach mal so um 1000 Grad.
Ja, genau, sowas kommt also aber sowas dann manchmal bei der Berechnung raus und dann ist es eben nicht glatt.
Ja, genau.
Stimmt, ja.
Ja, also so viel zu diesem Millennium-Problem. Wer das lösen kann, da gibt es $1 Million zu.
Ja.
Oder für. Ja. Und viel Ruhm.
Merry Christmas.
Ja, ich würde sagen, der Ruhm ist noch viel wichtiger als die Million Dollar, weil die hast du schnell versoffen.
Ja.
So. So viel dazu. Ja, das ist Strömungsmechanik. Das musst du ja dann untersuchen.
Ja. Viskosität von Bio.
Ja, das ist alles teurer geworden.
Ja.
So, in den letzten Jahren gab es schon einige Fortschritte in dem Gebiet.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast es eben schon genannt, ne? Also oftmals untersucht man dann auch die Euler-Gleichung.
Ja.
Also unter anderem der Mathematiker Terence Tao hat 2016 bewiesen, dass für ein vereinfachtes Fluid unphysikalische Lösungen der Navier-Stokes-Gleichung herauskommen. Das ist eben so ein Punkt, wo eine Singularität entsteht. Also bei diesen Lösungen, die er da gefunden hat, hat man dann nach einer endlichen Zeitspanne die gesamte Energie an einem Punkt im Raum. Und was er gemacht hat, ist, er hat die Euler-Gleichung untersucht, die sich ergeben, wenn man jetzt die Fluide ohne Reibung, ne, ohne Viskosität betrachtet. Mhm. Diese Euler-Gleichungen sind eben genau eigentlich Navier-Stokes-Gleichung mit der Annahme, dass man keine Viskosität hat, ne?
Genau.
Habe ich richtig verstanden, ne?
Genau.
Ja, genau. Und wie sieht die Lösung aus, die dieser Tao herausgefunden hat oder da angegeben hat? Und eben deswegen ist sie auch so interessant. Die Lösung entfaltet sich so Schritt für Schritt ein bisschen wie so ein Algorithmus. Und aus dem Grund hat er sich eigentlich auch die Frage gestellt, die sich Moore einige Jahre zuvor gestellt hat: Gibt es Lösungen dieser Navier-Stokes oder halt auch Euler-Gleichung, welche die Berechnung eines Computers nachahmen könnte? Ne? Also wenn meine Lösung dafür dieses vereinfachte Problem schon so einem Algorithmus sehr ähnlich ist, kann ich dann diese Lösung quasi mappen auf Turing-Maschinen und damit halt ja genau diese diese Berechnung eines Computers nachahmen. Ne? Mhm. Daher kam so ein bisschen diese Spekulation, ja, okay, vielleicht gibt es irgendwie diesen Zusammenhang zwischen diesen Dingen. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir gesehen, also was würde das jetzt heißen? Sagen wir mal, es gibt dieses 1:1-Mapping von Euler-Navier-Stokes-Gleichungen auf Turing-Maschinen. Was hätte man dann gesehen? Ja, dann wäre das eben auch so ein System, das Turing-Maschinen enthält. Und dann haben wir wieder dieses Halteproblem-Problem. Das heißt, es gibt auch Aussagen in diesen Fluidsystemen, über die wir keine Vorhersagen machen können.
Genau, das können wir
unter bestimmten Anfangsbedingungen
mit unseren Automaten nicht beschreiben.
Genau, ja.
Was manche natürlich schade wäre, ne?
Ja, also manche Sachen
können wir aber halt nicht alles.
Ja,
nicht
genau.
Je nachdem, was ich da habe, nicht alles kann ich vorhersagen.
Genau, das ist immer eine Aussage über die Komplexität dieses Systems. Mhm. Ne? Und das hieße, diese Fluidsysteme sind so kompliziert, dass es da gewisse Sachen gibt, die wir eigentlich nicht berechnen oder vorhersagen können.
Ja.
Unter gewissen Anfangsbedingungen.
Genau, ja. Und manche Sachen, da werden die Systeme wieder einfacher, da kann ich es halt vorhersagen. Es gibt ja viele Probleme, Strömungen um einen Flugzeugflügel, wo wir schon viel darüber wissen. Auch das ist natürlich noch nicht fertig geforscht. Auch da gibt es immer noch Sachen, die uns überraschen, aber trotzdem.
Ja. So, 2021 ist es dann sogar so weit gekommen, dass Francisco Peraz vom Institut für Mathematische Wissenschaften in Madrid nämlich eine Lösung gefunden hat oder eine Lösung der Euler-Gleichung angegeben hat, die jeden Computeralgorithmus simulieren können. Das heißt, diese Euler-Gleichungen sind Turing-vollständig. Doch, und da kommt jetzt der Einschnitt, dafür müssen die Fluide in ganz bestimmten Räumen sein und die sind stark gekrümmt. Ja. Das kann man sich jetzt so vorstellen, du gibst einen speziellen mathematischen Raum an, das ist wieder eine Anfangsbedingung, ne, von meinen Gleichungen. Mhm. Und unter diesen bestimmten Anfangsbedingungen kann ich jetzt ein Mapping auf die Turing-Maschinen finden. So, das heißt, unter diesen speziellen Anfangsbedingungen sind die Euler-Gleichung Turing vollständig. Das ist jetzt nichts, was in unserer Welt realisierbar ist, ist aber trotzdem ein theoretisch interessantes Ergebnis.
Also ich könnte das nicht so bauen, dass diese Anfangsbedingungen immer gegeben sind.
Genau.
Okay. Ja.
Also die, genau, das ist eine spezielle Art von Anfangsbedingungen, so kannst du das sehen, weil du einen speziellen Raum betrachtest. Ne? Mhm. Genau. Eine andere, andere spezielle Anfangsbedingungen oder sind, du kannst auch einen unendlich ausgedehnten Raum annehmen. Dafür gibt es dann auch dieses Mapping der Euler-Gleichung auf die Turing-Maschine. Mhm. Also, was kann man jetzt sehen? In den letzten Jahren ist es halt, halt so weit gekommen, dass man nur dann Turing-vollständige Lösungen bekommt für die Euler-Gleichung, wenn man gekrümmte Räume in hohen Dimensionen zulässt oder halt unendlich große Räume zulässt. Mhm. Ja. Das ist natürlich was, wo man jetzt wieder sagen kann, das ist keine allgemeine Lösung natürlich, ne? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das so fern von der Realität, dass ja, diese Ergebnisse mehr so gesehen werden müssen, das sind immer so Milestones auf dem Weg zu einer allgemeinen Lösung. Ne? So würde ich das anordnen. Was man sich aber jetzt zusätzlich noch fragen kann, also wir haben jetzt diese unter starken Einschränkungen diese Lösung und gezeigt, dass das Turing vollständig ist, was ja eigentlich gar nicht so gut für uns ist, weil dann sind diese Strömungsmechanik-Gleichungen so kompliziert, dass man leider unter beliebigen Anfangsbedingungen nicht immer eine Lösung berechnen kann.
Ja.
Das ist eigentlich das, was man nicht will, ist aber nun
mal so. Ja, aber selbst so, wenn man das rausfindet, dann wüsste man halt, man müsste sich nicht den Kopf darüber
ganz zerbrechen, genau.
Gibt ja. es diese es universelle
ist,
Lösung.
Ja, es ist vielleicht nicht die erwünschte Lösung, aber das Problem
ist trotzdem
ein Ergebnis. Ist ein Ergebnis, ja. Genau. Ja. So, was man sich aber jetzt noch fragen kann, ist, was passiert denn, wenn das Fluid nicht jede beliebige Turing-Maschine nachahmen soll, sondern bloß eine Menge von Turing-Maschinen, und zwar die, die eine festgelegte Anzahl von Schritten oder Speicherbits besitzen.
Hm.
Ja? Das kann man machen, da gibt es auch eine Lösung zu. Man kann die Berechnung anpassen, wodurch man tatsächlich Flüssigkeiten mit endlicher Energie angeben kann. Trotzdem ist es leider so, dass die benötigten Ressourcen, die ich bräuchte, um all diese Turing-Maschinen darzustellen, extrem schnell anwachsen, und zwar mit dem dreifachen, mit der dreifachen Exponentialfunktion von der Anzahl k von Schritten oder Speicherbits, die die Turing-Maschine besitzen soll. Also auch nicht umsetzbar. Ne?
Genau.
So, was heißt das jetzt? Also im Prinzip ist es für zumindest eine beschränkte Anzahl von Turing-Maschinen möglich, die mit einem Fluid-System darzustellen, aber es ist nicht praktikabel. Mhm. Das ist im Prinzip das Ergebnis, was man da hat, ne? Weil es einfach viel zu aufwendig ist, man viel zu viele Ressourcen
braucht. Ja, diesmal müsste man ja dann jeder einzeln bauen, weil man eben nicht dann eine baut, ne? Richtig?
Nochmal?
Du meinst ja jetzt also
die Umsetzung. Klasse, du baust eine Klasse von Turing-Maschinen, ne?
Okay.
Ja, also gut, alle, die K-Speicherbits besitzen im Prinzip. Genau. Also, was ist jetzt so das, was da rausgekommen ist? Also, wenn man sich die Frage stellt, können jetzt Fluide auch als Computer dienen, beispielsweise, ja? Fluide können als Rechenmaschinen herhalten, aber nur unter gewissen Einschränkungen. Ja, das sind diese gekrümmten Räume, endlich große Räume.
Und das war ja und auch nur für Euler, ne?
Das wurde anfangs für Euler untersucht, dann ging das schon in die Richtung Navier-Stokes-Gleichung.
Ach, so, doch sogar. Okay.
Genau, also teilweise sind die Sachen auch für die Navier-Stokes-Gleichung gemacht worden, teilweise nur für Euler. Es gibt dann wiederum, also um es jetzt ganz kurz zu machen, alles wurde anfangs für diese Euler-Gleichung gemacht und dann hat man danach die Lösung nochmal verallgemeinert auf die Navier-Stokes-Gleichung.
In kompletter Form,
ja. Okay. Genau. Ja. Also, was ist das größte Problem? Normalerweise muss man den Raum zu stark krümmen oder dem System unbegrenzte Energie zuführen, was ja irgendwie in der Realität nicht möglich ist. Mhm. Trotzdem ist es theoretisch möglich, dass Fluide als Computer dienen können. Hm. Ja? Unter bestimmten verrückt, Anfangsbedingungen.
Ne? Ja,
naja, verrückt. Genau. Was natürlich nicht heißt, man wird jetzt ein Fluid nehmen und dann irgendwie wirklich aus dem Fluid oder das Handy von morgen sieht aus, hat Wasser drin oder so.
Ich weiß nicht, wo irgendwie durch mini kleine Rohre Wasser fließt
Oder sowas.
Ja. Aber ja.
Genau.
Und das ist ja noch die nächste Frage, ne? Wie setze ich das dann tatsächlich in der Realität auch noch um?
Ja, also genau. Es gibt zusätzlich auch noch ein Problem, was dazu kommt. Und das ist ein Theorem, was gezeigt wurde von auch zwei Mathematikern, glaube ich, 2013. Die haben gezeigt, dass es unmöglich ist, eine stabile Turing-vollständige Systeme mit endlicher Energie zu konstruieren. Was heißt das? Also würde man jetzt aus den Lösungen, die man bis jetzt schon gefunden hat, auch nur die kleinste Menge Viskosität nehmen und die dem ganzen System hinzufügen, dann könnten die direkt schon ihre Turing-Vollständigkeit verlieren. Ne? Ist also in der Realität einfach nicht praktikabel. Okay, so kann man das quasi sehen.
Ja.
Was trotzdem ja offen bleibt, ist, ob die Navier-Stokes-Gleichung die gleiche Rechenleistung besitzen wie Turing-Maschinen. Ne? Also im Allgemeinen konnte es noch nicht gezeigt werden.
Genau, und das ist ja spannend, weil damit können wir halt sagen, können wir nachher alles vorhersagen an dem dynamischen System Fluid, was das macht oder eben auch nicht. Und das unabhängig von den Randbedingungen.
Genau, also es bleibt weiter daran. Du musst die Theorie der Hydrodynamik nehmen, also Navier-Stokes-Gleichung, und zusammenbringen mit der theoretischen Informatik und da beispielsweise den Turing-Maschinen, vielleicht hat auch jemand eine bessere Idee, und um im Prinzip das Verhalten von Fluiden zu beschreiben und dann auch nachher die Navier-Stokes-Gleichung unter beliebigen Voraussetzungen lösen zu können und überhaupt zu klassifizieren zu können, wie komplex ist dieses physikalische System überhaupt, ne?
Ja, genau. Und zusätzlich schön auch für all die Leute, die an Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen für konkrete Probleme in der Realität arbeiten, die es noch nicht gibt.
Genau.
Haltet den Kopf oben. Es ist noch nicht bewiesen worden, dass es eure Lösung möglicherweise nicht gibt.
Genau.
Heißt das ja auch.
Also, wir haben noch viel Arbeit vor uns.
Richtig.
Ja. Das soll es gewesen sein.
Wundervolles Schlusswort.
Ja.
Wir haben noch viel Arbeit vor uns.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Ran an die Bleistifte.
Ran an die Bleistifte. Ne? Ran ans Internet und ab an die Millionen.
Ja.
Ne? Und gönnt dann, wenn ihr es geschafft habt, sagt er uns Bescheid.
Ja, sagt dann können uns bitte wir die
zusammen versaufen.
Put my name on the paper.
Please, please. Unter Inspiration oder sowas.
Ja.
Schönen Tag. Ja, sehr gut. Ja. Ja, wir lesen auch sonst
Ich lese drüber.
Kein Problem.
Ja.
Gut. Ja, Hannes, dann vielen Dank.
Ja, gerne.
An der Stelle. Es war sehr spannend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Und?
Ich würde sagen, Zeit zum
Abschalten. Schön. Das wäre doch eigentlich mal was, oder? Wenn jetzt jeder, der hier wegen dem Podcast eine Idee bekommt und ein Paper schreibt, einen von uns mit da drauf schreibt.
Beide.
Beide.
Ich brauch die. Ich brauch die.
Ja, dein Age-Index muss explodieren jetzt.
Ja,
muss der?
Ja, muss. Ich muss an meinen Zukunft denken, Matthias.
Ja, klar.
Ich muss an meine Zukunft denken.
Ja, aber das, obwohl das ja auch immer die Frage ist, ne? Viel, was wenig zitiert wird, oder wenig, was wenig zitiert wird. Aber ist ja auch immer, ne?
Hin und her. Das stimmt, ja.
Quantität, Qualität.
Ja,
eigentlich also eigentlich viel Quantität mit hoher Qualität, das ist es eigentlich, ne?
Ja, also ich gehe eher davon aus, wenn ich hier diese Millennium-Probleme immer mal diskutiere, dass dann irgendwer eine gute Idee haben wird und ich dann halt auf dem Paper draufstehe. Das ist ja eigentlich meine Idee hier an dem Podcast.
Ja, das stimmt. Ja.
Und es ist halt viel weniger Arbeit, sich ein bisschen für eine Podcast-Episode vorzubereiten, als dieses scheiß Problem zu lösen.
Ja, einfach mal ein bisschen an der Oberfläche
kratzen. Ja, und mit meinem limitierten Verstand ist es eh nicht möglich. Das habe ich jetzt gelernt innerhalb von wie vielen Jahren Dauerstudium. Von daher, bin zweimal durch lineare Algebra 2 durchgefallen, also ganz ehrlich.
Gut, also wir machen den Weg über Recruiting, ja?
Ja. Ich fördere einfach junge Wissenschaftler.
Innen,
genau.
Ja.
Ja, das ist, ich kann halt gut mit Menschen, das weißt du.
Ja, weiß ich.
Ja.
Also,
hab immer ein offenes Ohr.
Put Hannes on the paper.
Ja, put my name on the paper.
In dem Sinne, abschalten.